Gerne würde ich euch heute Morgen so mit nach Israel nehmen. Also zumindest mal für so ein paar Minuten, dass ihr sehen könnt, wie es da aussieht, wo ich euch heute die Geschichte lese, was da so passiert ist. Manche Dinge, die könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Zum einen haben wir es ja in den letzten Wochen hier auch etwas wärmer gehabt, nicht, als so normal. Wobei wären wir jetzt zu diesem Teil der Jahreszeit in Israel, dann wäre es noch wärmer, nicht? Also noch ein paar Grad dazu. Dann habt ihr wahrscheinlich auch schon Bilder gesehen. Aber ist immer doch noch was anderes, wenn man da ist und sich dann umschaut und dann riecht und schmeckt und sieht und fühlt und all so etwas. Oder ob man das eben nur aus der Entfernung mitbekommt oder beschrieben bekommt. Also in Israel gibt es hier Gegenden, da ist überall Wüste. Also nicht so wie die Wüste Nordafrika, große Sanddünen, das gibt es eher weniger. Dann sind das große Felsenwüsten. Du kannst auf einem Bergrücken stehen und bis zum Horizont geht ein Tal nach dem anderen hoch. Kein Baum darauf, nichts Grünes, alles nur kahl. Das ist so Felsenwüste in Judäa beispielsweise. Und dann gibt es natürlich die Küste und es gibt auch ein paar Gebiete in Israel, die heute relativ fruchtbar sind und die auch schon damals, als Jesus gelebt hat, vor 2000 Jahren fruchtbar gewesen waren. Und eine dieser Gegenden, das ist das Quellgebiet des Jordan. Also der Jordan, der entspringt ja in den Golanhöhen, also ganz im Norden, so kurz an der Grenze nach Syrien und zum Libanon. Das ist nur ein paar Kilometer weiter. Und da entspringen 5 Flüsse, 3 größere, 2 kleinere, und die fließen wenig später zusammen und bilden dann den Jordan. Und ab dann fließt er weiter eben durch den See Genezareth und dann durch ganz Israel hindurch bis ins Tote Meer und da endet er. Da vertrocknet dann das Wasser, das Salz bleibt übrig und im Laufe der Jahrtausende ist das da eben ganz versalzen geworden. Und dieses Gebiet ganz im Norden Israels, im nördlichen Teil von Galiläa, also Galiläa ist ja schon im Norden, jetzt noch weiter im Norden, das gilt als wirklich fruchtbare Gegend. Und deshalb manche Leute, die sich das leisten konnten und die jetzt nicht unbedingt gerade in der Metropole Jerusalem wohnen wollten, die sind dann auch dahin gezogen. Weil wenn es im Sommer in Israel unerträglich heiß werden kann, also wie gesagt noch mal einige Grade wärmer als hier, dann ist das da durchaus einigermaßen gut erlebbar, gut verkraftbar klimatisiert. Du hast Wasser, weil ja der Jordan da entspringt. Du hast ein bisschen Grün, du hast ein paar Bäume, das vertrocknet auch alles nicht. Und du liegst etwas höher als andere Teile Israels, von daher ist die Temperatur auch niedriger. Und so wundert es gar nicht, dass einer der Söhne von Herodes dem Großen dann dort im Norden seine Residenzstadt hat bauen lassen. Also der wollte auch ein angenehmes Klima, dem war es jetzt nicht so wichtig, dass er direkt in irgendeiner großen Metropole ist. Und dann hat er da eine Stadt bauen lassen und die wurde dann auch nach ihm benannt, nämlich Caesarea Philippi. Also Caesarea, natürlich nach Caesar, da war ja damals römischer Kaiser, nicht, und war ganz wichtige Person. Und Philippi eben wegen dem Philippus, also einem Nachkommen von Herodes dem Großen, der über den nördlichen Teil Israels regierte und dort ganz neu seine Stadt bauen ließ. Wenn ihr heute da hinkommt, ihr könnt sogar noch einige Reste von Caesarea Philippi anschauen. Allerdings nicht mehr sehr viele, das sind wirklich nur so ein paar Säulenreste, so ein paar Steinreste, man kann sich das ausmalen. Es gibt eine schöne Reproduktion, die da aufgehängt ist, dass man sich so vorstellen kann, wie war das wohl zur Zeit des Neuen Testaments? Und neben dem Philippus, der da residierte, war Jesus eben auch da. Und deshalb erzähle ich euch ja diese ganze Geschichte, damit ihr euch da hineinversetzen könnt. Als Jesus aufgetreten ist als Prediger, dann war er die meiste Zeit unterwegs im Norden Israels, insbesondere in diesem Gebiet Galiläas. Wir lesen dann unter anderem in der Bibel, dass er in jeder Stadt Galiläas gepredigt hat und in jeder Stadt Galiläas unterwegs gewesen war. Und vom See Genezareth bis dann nach Caesarea Philippi, da ist es mindestens noch mal eine Tagesreise zu Fuß. Also, und wenn du langsam läufst und bei der Hitze auch mal eine Pause machst, bist du auch 2 oder 3 Tage unterwegs, bis du da ankommst. Also zu Fuß, mit dem Auto geht das natürlich alles viel schneller. Und Jesus war da auch. Jesus hat da auch gepredigt. Er wollte ja auch die Menschen hinweisen auf das, was Gott ihm mitgeteilt hat. Und zwischendrin hat er sich immer wieder Zeit genommen mit seinen Jüngern. Also müsst ihr euch vorstellen, wenn die da stundenlang unterwegs sind, dann in der Mittagshitze eine kleine Pause machen, dann setzen sie sich in irgendeinen Strauch und haben ein bisschen Wasser mitgenommen und ein bisschen Brot mitgenommen und dann unterhalten die sich so über geistlich wichtige Fragen. Und unter anderem gibt es da einen Bericht, der genau in dieser Region stattfindet und den findet ihr im Matthäus-Evangelium Kapitel 16. Matthäus-Evangelium Kapitel 16. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, er predigt den Menschen, er heilt Menschen, er treibt Dämonen aus und er redet mit seinen Jüngern, die sind ja sozusagen seine Schüler, die mit ihm unterwegs sind, und denen will er noch so etwas mehr beibringen, denn er weiß ja schon lange, er wird bald sterben und dann sollen die das ja weiterführen, was er angefangen hat. Matthäus Kapitel 16, Abvers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten mich die Leute, den Sohn des Menschen? Sie aber sprachen: Etliche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Also das war ja so mal so eine Lehrstunde. Und ich vermute, dass Jesus gar nicht besonders daran wirklich interessiert war, was nun die einzelnen Leute dachten, weil er ja als Sohn Gottes das wahrscheinlich sowieso wusste. Und er hat ja so dann auch mit vielen Leuten selbst gesprochen. Ich denke, das Ganze ist hier mehr so eine Einleitung zu dem, was dann im Folgenden eigentlich kommt. Das, worauf es dann eigentlich ankommt. Wobei es ja durchaus eine spannende Frage ist. Also was denken die Leute, wer ich bin? Ihr könntet das ja mal in Detmold probieren, irgendwie mit Fragebogen herumgehen und zu fragen, was denken Sie, wer ist Jesus? Ein gewisser Teil der Leute, die würden wahrscheinlich abwinken und sagen, ist mir egal, habe ich nie gehört. Manchmal würdet ihr auch auf originelle Antworten stoßen, die man vielleicht nicht erwarten würde, besonders wenn man in einer Gemeinde groß geworden ist. Und ich habe das zum Beispiel mal in Berlin gemacht, im Märkischen Viertel, in so einem Hochhausviertel von Berlin, und da waren dann ein paar Jugendliche, die mussten erst einige Zeit überlegen, und dann haben sie mir gesagt, Jesus, hat der nicht eine eigene Show bei RTL? Nicht? Also die meinten dann, das irgendwo haben sie den schon mal gehört, und wahrscheinlich müsste das irgendeiner sein, der da so eine Show moderiert. Ich musste sie dann aufklären, nein, er ist schon lange tot, nicht? Dann waren sie erstmal enttäuscht, ist ja sowieso unwichtig, nicht, wenn er schon tot ist. Und nach langem Gespräch kamen wir dann dahin, wer Jesus denn eigentlich ist, und also solche Leute gibt es auch. Es gibt dann wahrscheinlich auch die Kirchenmitglieder, die haben gut im Konfirmationsunterricht aufgepasst und die würden dann sagen, ja, das ist hier nicht Sohn Gottes oder das ist in der Bibel oder so, die wüssten da eine Antwort. Wenn ihr jemanden trefft aus so der immer größer werdenden Gruppe der esoterisch orientierten Leute, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, das ist ein großer Meister, das war ein Magier, das war ein Seher gewesen, zum Beispiel. Oder geht ihr nach Bad Meinberg ins Yoga-Vidya-Zentrum, dann wird euch dort unter anderem regelmäßig ein Vortrag angeboten, Jesus war ein Yogi. Geht auch. Nicht? Also Jesus ist, so die Geschichte, nur scheintot gewesen und dann hat er keine Lust mehr gehabt auf Israel und dann ist er ausgewandert Richtung Osten und nach Kaschmir gegangen, hat dort Yoga gelernt, hat die Leuten Yoga beigebracht und ist dann in hohem Alter dort gestorben. Also wenn ihr wollt, könnt ihr heute in Kaschmir das Grab Jesu besichtigen. Das Grab stammt zwar erst aus dem Mittelalter, nicht 1000 Jahre, nachdem Jesus schon tot war, aber die meisten Touristen, die hinkommen, interessiert das nicht. Das wird dann auch verwurstet in irgendwelchen Romanen. Nicht? Dann wird gesagt, ja, alles falsch, was in der Bibel steht, in Wirklichkeit ist Jesus so und so. Diese Frage, die Jesus den Jüngern stellt, wendet sich ja erst einmal so an das Wissen. Also das heißt, was denken die Leute, wie ordnen sie das ein? Manche Leute, die dieses hier lesen, was die Jünger antworten, die nehmen das auch als Ausgangspunkt und sagen, die Bibel lehrt Reinkarnation. Weil ja immerhin die Juden, die hier gefragt worden sind, die sagen ja, Jesus ist einer der Propheten, ja, aber die sind ja lange tot. Oder Jesus ist ist Johannes der Täufer, der ist ja auch schon tot. Also dann gingen die wohl davon aus, der ist reinkarniert. Da müssen wir sagen, ja, vorsichtig, erst einmal wird hier nichts gelehrt, es wird lediglich gefragt, was die Leute denken, nicht was Realität ist. Das wird ja noch gar nicht kommentiert. Also das heißt, wenn ich euch jetzt gerade erzählt habe, die Leute im Yoga-Zentrum, die glauben, Jesus war ein Yogi, das heißt ja nicht, dass ich das glaube, sondern ich sage euch nur, die Leute glauben das. Also hier wird ja nur was wiedergegeben. Zweitens, die Leute damals, die wussten ja, das kann mit Reinkarnation gar nicht laufen, denn Johannes der Täufer und Jesus waren ja gleich alt. Die sind zur selben Zeit aufgetreten. Also wenn du reinkarniert wirst, dann muss der eine ja erstmal sterben und dann kann die Seele dann irgendeinen anderen hineingehen. So ja die Theorie. Also das ging ja auch nicht. Ich vermute, das war eher so, dass die Leute, weil sie ja damals kein Internet gehabt haben, keine Zeitung gehabt haben, die meisten Leute in Israel wussten weder, wie Jesus aussieht, noch wie Johannes der Täufer aussieht. Sie haben von beiden gehört und sie haben gehört, beide predigen ähnlich. Nämlich das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und so weiter. Und dann haben die wahrscheinlich gedacht, ich habe die nie gesehen, das ist dieselbe Person. Jesus ist dann auch der, den sie Johannes den Täufer nennen. Irgendwie überschneidet sich das, wäre meine Vermutung, wie dieses Gerücht zustande gekommen sein könnte. Also, dass es eine Reinkarnation ist, da steht hier nichts drin. Das steht auch nicht drin, dass die Leute das glaubten. Das war in Israel auch vollkommen ungewöhnlich. Das dachte normalerweise kein frommer Jude. Und dann müssen wir sagen, hier ist keine Lehre der Bibel. Hier wird lediglich wiedergegeben, was die Leute in der Umgebung Jesu gesagt haben. Aber wir müssen durchaus feststellen, das ist eine interessante und wichtige Frage. Wir müssen ja klären, wer Jesus ist, wenn wir über ihn reden. Sonst können wir aneinander vorbeireden. Die einen verstehen das so und die anderen verstehen das so. Und vielleicht reden wir gar nicht von derselben Person. Denn allein der Name macht es ja nicht. Zugegeben, in Deutschland ist der Name Jesus etwas unüblich. Also das macht man nicht so, dass man sein Kind Jesus nennt. In anderen, überwiegend zum Beispiel katholischen Gebieten, gibt es das durchaus. Also wenn ihr dann Spanien, Portugal und sowas habt, da gibt es einige Jesus. So nennt man das dann, das ist ein Jesus. In der Zeit des Neuen Testaments gab es einige Juden, die auch den Namen Jesus trugen. Das war nicht exklusiv. Das war dann Josua oder Joshua. Das war ja weit verbreitet. Das war wie der Josua aus dem Alten Testament. Das war das, wie Jesus genannt wird. Wir lesen es halt in der deutschen, beziehungsweise griechisch geprägten, mit dem Jesus. Also der Name Jesus war nicht exklusiv nur für Jesus. Und wenn wir von Jesus sprechen, dann müssen wir uns ja erstmal klar sein, wen meinen wir damit? Wie definieren wir die Person Jesu? Und da gibt es heute eine ziemlich große Bandbreite, wo Leute von Jesus reden und sich mit anderen darüber austauschen. Oder du erzählst Menschen etwas von Jesus, an den du glaubst, aber die anderen Menschen verstehen was ganz anderes darunter. Dann musst du erst einmal erklären, wer ist denn der Jesus, von dem du redest? Oder wenn du das hörst, dann musst du nachfragen, wer ist denn dieser Jesus, von dem du redest? Denn möglicherweise hast du dir ein ganz eigenes Jesusbild gemacht, was gar nicht mit dem Jesus übereinstimmt, wie er uns in der Bibel entgegentritt. Und das gibt es heute ja auch. Also es gibt ja verschiedene Bilder von Jesus, die Leute machen. Manche, die sagen einfach, er war ein großer Lehrer. Die anderen sagen, er war ein jüdischer Rabbi. Manche leugnen sogar, dass Jesus je gelebt haben und meinen, dass der eine literarische Figur sei. Auch wenn sich das natürlich gar nicht nachweisen lässt, sondern reines Fantasieprodukt ist. Aber das ist ganz unterschiedlich. Also für Juden zum größten Teil ist Jesus einfach ein jüdischer Wanderrabbi, den man hinterher uminterpretiert hat. Und der hätte ja nie sowas gesagt, was heute in der Bibel steht. Das glauben die meisten Juden. Die meisten Muslime glauben, Jesus sei islamischer Prophet und er habe Mohammed vorhergesagt. Und er sei selbst Muslim gewesen. Und das, was in der Bibel steht, sei gefälscht worden von den Christen. Wenn du von solch einem Jesus redest, ist das natürlich ein ganz anderer Jesus als der Jesus, der selbst von sich in Anspruch genommen hat, Messias zu sein, Sohn Gottes zu sein, der für sich in Anspruch genommen hat, für unsere Sünde zu sterben. Das ist dann was ganz anderes. Also das heißt, wir sind schon herausgefordert, uns erst einmal rein intellektuell und wissensmäßig darüber zu informieren, wer Jesus denn eigentlich ist. Denn zu sagen einfach, ich glaube an Jesus oder Jesus ist toll oder so, das heißt ja noch gar nichts. Es kommt ja eben darauf an, wer steht denn dahinter, was ist denn da mit gemeint. Vielleicht hast du ja ein vollkommenes Zerrbild und dann sagst du, ich finde Jesus toll und dann kommst du einmal in die Ewigkeit und dann sagt Jesus, ja, das, was du da geglaubt hast, das bin ich ja gar nicht. Das war irgendwas anderes, du hast zwar die Namen benutzt, aber das bin ich ja als Person gar nicht. Und das ist die erste Stufe. Jesus fragt nach, die Jünger sind ganz begeistert, dass sie Antworten liefern können, aber eigentlich will Jesus mit dieser Frage noch auf was ganz anderes hinaus. Das kommt nämlich jetzt, wenn wir ein Stückchen weiterlesen, da sagt er nämlich, da spricht Jesus zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Das eine ist ja noch eine ganz intellektuelle, akademische oder sonst was Frage, wer ist Jesus? Wir können Bücher darüber lesen, wir können das gut begründen, vielleicht, wenn es uns interessiert. Das ist aber noch was ganz anderes, als wenn Jesus die Frage stellt, wer bin ich für euch? Und die Frage könnten wir heute ganz genauso stellen, wer ist Jesus für dich? Und das ist nochmal was ganz anderes. Denn du kannst über irgendwelche Dinge akademisch gut nachdenken und überlegen, so alles schön in der Schachtel, alles schön erklärt, gute Dogmen aufgezählt, hast das alles studiert, weißt, wie in den verschiedenen Konzilien da beschlossen worden ist, wer Jesus ist, also dich richtig tief reinkniest und hast so, das ist so, nicht, alles in Ordnung. Aber das heißt immer noch nicht, wer ist Jesus für dich? Also das ist ja der Unterschied, beispielsweise wenn du verheiratet bist, du könntest jetzt deine Frau beschreiben, objektiv, ne? Also so groß und so schwer und so alt und diese Haarfarbe und was weiß ich, objektive Beschreibung. Das ist aber noch was ganz anderes, diese objektive Beschreibung, als wenn ich dich jetzt frage, was ist deine Frau für dich? Da kommt hoffentlich was anderes. Also wenn du dann nur sagst, ja, meine Frau ist für mich ist eine Frau und sie ist so alt und sie ist so schwer und so intelligent und das wäre ein bisschen wenig. Weil da ist ja die Beziehung. Und die ist ja das Wesentliche, was eine Ehe oder Freundschaft ausmacht. Und genauso fragt Jesus hier jetzt nicht mehr rein distanziert, wer bin ich eigentlich, was denken die Leute, wer ich bin, sondern wer bin ich für dich? Hier geht es nicht mehr darum, etwas auswendig Gelerntes zu präsentieren, die richtige Antwort irgendwie zu geben auf eine Quizfrage, sondern hier geht es um eine existenzielle Beziehung. Hier geht es eben darum, dass man das auf sich selbst anwendet. Also wenn ich zum Beispiel sage, Jesus ist der Retter, könnte ich ja auch nicht, das ist eine intellektuelle Aussage. Aber wenn ich hier sage, Jesus ist mein Retter, ist das wieder was ganz anderes, oder? Das ist ja ein Unterschied. Und genauso das entscheidend Wichtige für Menschen heute ist auch zu erkennen, wer ist Jesus für dich? Es gibt Menschen, die lebenslang sogar eine christliche Gemeinde besuchen und bleiben immer nur bei dem Dogmatischen stehen, nämlich bei dem, wer ist Jesus rein wissensmäßig. Und weil sie intellektuell interessiert sind, hören sie sich das an, können gut argumentieren, können vielleicht gut in der Diskussion sogar vertreten, nicht, wer Jesus ist, nach außen hin. Aber in Wirklichkeit ist nie diese persönliche Beziehung zu Jesus entstanden, weil Jesus nie ihr Herr ist. Ihr Retter, ihr Meister, ihr was weiß ich alles noch geworden ist. Und das ist ein riesiger Unterschied. Aber genau darauf kommt es in erster Linie an. Die Bibel will uns nicht eine perfekt ausgefeilte Weltanschauung präsentieren, wo wir sagen können, alles hat jetzt seinen Platz, wir können alles zuordnen, alles schön erklären, schreiben wir noch ein paar Ausarbeitungen darüber und dann haben wir es. Jetzt argumentieren wir noch, dass die bessere Weltanschauung ist als irgendeine andere. Das ist eine Ebene. Und durchaus eine auch eine schlechte Ebene. Das ist aber nicht die wesentliche Ebene, auf die es in der Bibel ankommt. Die wesentliche Ebene ist zwischen Gott im Himmel und dir auf der Erde. Oder Jesus, ist ja dann in der Bibel dann das Gleiche. Und Jesus, der jetzt in der Ewigkeit bei Gott ist, und du hier auf der Erde. Wie diese Beziehung aussieht. Und Beziehung ist etwas, was gelebt wird. Natürlich setzt die voraus, dass ich erstmal wahrnehme, wer Jesus ist, objektiv gesehen. Sonst weiß ich ja gar nicht, wo ich ihn suchen soll. Sonst weiß ich nicht, wie ich ihn ansprechen soll. Aber manche bleiben eben dabei stehen. Sie haben durch ihre Eltern oder durch die Gemeinde oder durch sonst irgendetwas ein Bild von Jesus bekommen, sagen vielleicht sogar in der Diskussion die richtige Antwort, aber es ist nicht Jesus für mich, sondern Jesus ist da eben immer noch auf Distanz. Das ist irgendwie etwas, was ich von außen beobachte, was ich einordnen kann. Und das ist nicht, was wirklich in meinem Leben relevant ist. Aber genau das ist das, was Jesus will. Und hier gibt es dann wahrscheinlich mehrere Antworten, aber eine ist uns in der Bibel nur gegeben worden, die der Petrus gemacht hat. Das ist dann Vers 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und was er hiermit sagen will, ist natürlich keine neutrale Feststellung, sondern ist ja eben, wer bin ich für euch? Was ist da? Und damit drückt er ja aus, eben, ja, du bist der Messias für mich, du bist Gott für mich, du bist Christus für mich. Das drücken die anderen Jünger ja später auch ähnlich aus. Denkt ihr zum Beispiel an den Thomas, den ungläubigen Thomas, der bei der Auferstehung, bei der ersten Erscheinung Jesu nicht mit dabei ist und Jesus später nochmal vorbeikommt, dann ist der nicht distanziert und sagt dann, aha, gut, jetzt weiß ich intellektuell, Jesus ist auferstanden. Also er begegnet Jesus ja und er sagt, da willst du deine Hände in meine Wunden reinlegen. Und das macht der Thomas dann gar nicht mehr, sondern die Reaktion darauf ist eine existenzielle, eine ganz persönliche. Er fällt nämlich auf die Knie und betet zu Jesus und sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist dann seine persönliche Aussage über Jesus. Alles, was da theologisch ist vorher, das spielt dabei jetzt gar keine Rolle. Hier ist die ganz persönliche Stellung zu Jesus. Und hier ist auch die ganz persönliche Stellung zu Jesus, die der Petrus ausdrückt. Und da sagt der Herr, genau du bist derjenige, auf den ich immer gewartet habe. Du bist derjenige, der mich wieder in Verbindung mit Gott bringt. Du bist derjenige, der Herr in meinem Leben sein soll. Wer bin ich für euch, für dich? Und das ist nicht nur eine Frage an die Jünger damals, das ist natürlich, ich habe es ja mehrfach ausgedrückt, auch eine Frage, die heute dir gilt, wo du eine Antwort drauf geben musst. Und jetzt hoffentlich nicht eine irgendwie auswendig gelernte, antrainierte, anerzogene oder sonst was, denn die hilft nicht wirklich weiter, die mag sogar richtig sein, aber am Ende ist die Frage, wer ist er für dich? Und das zeigt sich dann auch in deinem Leben. Du kannst sagen, sogar dogmatisch richtig, Jesus ist Gottes Sohn. Aber in deinem Leben ist dafür nichts zu sehen. Da muss ich sagen, ja, dann ist das eben nur dieses Distanzierte. Wenn du sagst, Jesus ist für mich der Retter, dann hat es Auswirkungen in deinem Leben, sonst stimmt das nicht. Entweder lügst du dann oder es ist nur eine intellektuelle Antwort. Das hat dann Auswirkungen, wie du mit Jesus umgehst. Du kannst nicht sagen, Jesus ist mein Retter und die ganze Woche interessiert er dich gar nicht. Oder du liest nur darin, weil du eine Pflicht abhaken musst. Dann ist Jesus nicht dein Retter und dein Herr. Es geht nicht darum, irgendwelche Formeln auswendig gelernt zu haben. Manche meinen, auch zufälligerweise kommen die in den Himmel, die irgendwann mal die richtige Formel gesagt haben. Die irgendwann mal gesagt haben, Herr Jesus, verzeih du mir, egal ob sie es so meinen oder nicht, sagt man einfach, wenn man das gelernt hat, oder die um Gebet gesprochen haben, und danach haben sie weitergelebt wie vorher. Ja, was ist denn das für ein Irrtum? Was ist das für ein lächerlicher Gott, der also nur irgendeine Antwort erwartet, die wir auswendig lernen? Also hatte meine Frau doch gestern gerade noch erzählt, wir hatten da im Bad etwas neu gemacht und waren wir richtig froh, so eine schöne Dusche gebaut zu haben. Und dann war unser Sohn jetzt gerade, hat dann da neu drin geduscht und dann kam hinterher meine Frau mit dazu und hat ihn gefragt, so Samuel, wie war das denn? Ja, und dann hat er sogar, ja, irgendwie gar nicht so besonders, nicht? Und überhaupt dann nur die einfachen Fliesen und so. Und dann war meine Frau etwas enttäuscht. Und dann hat er dann gesagt, ja, willst du gern was anderes hören? Also, ja. Und dann hat sie gesagt, gut, also das war eine ganz tolle Dusche und überhaupt wie super und wie im Regenwald und so hat man sich da gefühlt. Und hat er genau die Antwort gegeben, die meine Frau gerne hören wollte. So kannst du das bei Jesus auch machen. Dann kannst du sagen, Jesus, okay, welche Antwort willst du denn gerne haben? Also gut, alles ist super, du bist toll und jetzt zufrieden. Aber darauf kommt es am Ende ja gar nicht an. Sondern genau, da merkt ihr auch bei solchen Beispielen, es kommt darauf an, wie ist es wirklich in deinem Herzen und in deiner Beziehung zu Jesus. Ist das nur irgendeine Formel, von der du willst, dass das die Eintrittskarte für den Himmel ist? Oder was weiß ich, damit Gott deine Lebenspläne glättet oder so? Oder bist du wirklich an Jesus interessiert? Wenn das der Fall ist, dann zeigt sich das garantiert in deinem Alltag, dann zeigt sich das in dem Denken, was dir wichtig ist, was du tust im Alltag, wie du dich entscheidest, wie du dein Leben planst. Wenn da Jesus praktisch nicht vorkommt oder er kommt höchstens vor, um dann dir deine Pläne noch mehr zu erleichtern, dann ist da irgendwas schiefgelaufen, dann glaubst du persönlich an Jesus, den Wunscherfüller, Jesus, den Magier oder was weiß ich, aber nicht Jesus, wie er in der Bibel uns entgegentritt. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Bleib in deinem Leben nicht stehen bei der Frage, wer ist Jesus intellektuell? Ich hoffe ja, dass du eine gute Antwort darauf hast. Sondern in jedem Fall beantworte auch Jesus gegenüber, nicht mir oder der Gemeinde oder den Eltern gegenüber, sondern Jesus gegenüber die Frage, wer ist er für dich ganz persönlich? Und dann sei ehrlich, heuchel da nichts vor, das bringt dir nichts und bringt Jesus auch nichts. Wenn du einfach sagst, nee, Jesus, also eigentlich interessierst du mich ja gar nicht, dann sag das lieber ehrlich, dann kann sich zumindest was verändern. Wenn du was vorheuchelst, dann verändert sich ja meistens nichts. Wenn man sich denkt, ja gut, sind ja alle zufrieden erstmal, nicken alle ab. Sondern dann sei ehrlich, aber wenn du merkst, vielleicht sollte es ja doch anders sein, ahnst du irgendwie im Hintergrund, ja dann bitte Jesus doch darum, dass sich vielleicht was ändert. Und dann kann sich das ja noch ändern. Und im Grunde genommen ist es das, was meint, Christ zu werden. Christ zu werden meint nicht, eine wohl abgewogene theologische Antwort zu geben. Das ist okay, aber das ist nicht Christ sein. Das kannst du sogar, wenn du stockungläubig bist. Ich habe einige Studienkollegen an der Universität gehabt, die konnten auf viele dieser Antworten eine dogmatisch richtige Antwort geben. Aber die waren gar keine Christen. Das geht. Das wird nur eben weder ihr Leben verändern, noch ihnen wirklich eine Beziehung zu Gott geben. Und hier musst du dann die Antwort für dich finden. Also Jesus, der lobt ja den Petrus sogar noch. Ne? Mir kommt das so ein bisschen vor, so wie die Schulklasse. Ne? Da ist jetzt irgendeiner, der hat sich dann gemeldet und hat die richtige Antwort gegeben, aber eine persönliche natürlich, aber auch richtig irgendwie. Nicht? Er hat dann gesehen, Jesus will ja mehr sein. Und Jesus antwortete, lesen wir Vers 17, und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein himmlischer Vater. Und ich sage dir, und dann kommt noch ein bisschen weiter. Also hier kommt dann, ach, Petrus, du hast es begriffen, toll, freut mich mit dir, genau das will ich auch für dich sein. Und ich meine, es ist ja irgendwie schön, nicht, dass Jesus da auch so drauf reagiert, dass er nicht nur das abnickt oder so, sondern Jesus ist ja interessiert an einer Beziehung zu uns. Und hier wird dann auch gleichzeitig deutlich gemacht, diese Beziehung zu Gott können wir nicht von uns alleine aufbauen, sondern die kann nur Gott schaffen. Jesus sagt das ja auch an anderer Stelle, keiner erkennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbart. Also das heißt, um Jesus wirklich kennenzulernen, also nicht nur die Lehren kennenzulernen, sondern Jesus wirklich persönlich kennenzulernen, Gott kennenzulernen, brauchst du Jesus. Das geht nicht. Er muss den ersten Schritt tun und das tut er ja auch, freuen wir uns drüber. Er will immer wieder mit dir Kontakt haben und hier dann hinterher noch so ein Lob bekommen, das ist ja auch schön. Haben manche vielleicht auch erlebt, dass sie gläubig geworden sind. Sie haben sich gefreut und die anderen haben sich gefreut und wenn es eine echte Bekehrung gewesen war. Und Jesus hat sich auch darüber gefreut. Das ist ja eine tolle Sache. Und wenn ich mir allerdings die Jünger so ein bisschen realistisch vorstelle, nicht nur so als die netten Kerle, nicht so, dann muss ich sagen, ja, da zwischen den Jüngern hat sich bestimmt auch gleich wieder was abgespielt. Ihr kennt ja vielleicht auch die Geschichte, wo sie dann zu Jesus kommen und sagen, wer darf zu deiner Rechten sitzen? Da merken wir, ja, da ist auch so Konkurrenzdenken unter den Jüngern. Ich stelle mir vor, bestimmt waren auch einige mit dabei, als der Petrus die Antwort gegeben haben und Jesus ihn so gelobt hat, die haben sich geärgert. Wieder der Petrus, nicht? Dieser Schleimer oder sonst irgendwie etwas. Und der Petrus war ja einer von denen, der wirklich immer so, immer zuerst und immer, ich bin der Beste, nicht? Und so. Und weshalb er dann hinterher einen Dämpfer brauchte. Nicht? Der musste deshalb ja auch dreimal verleugnen. Nicht? Also dann hinterher, so Petrus, jetzt siehst du mal hier, wie toll du bist. Und gut, er hat es ja auch freiwillig gemacht. Jesus hat ihn ja nicht gezwungen dazu, aber immerhin. Da hat er gemerkt, nicht ganz so toll. Nicht? Und ja, das war auch mit zur Pädagogik. Aber hier bekommt er ein richtig dickes Lob von Jesus. Ja, du hast es begriffen und ja, du hast dich darauf eingelassen. Und ja, du hast auch richtig was geopfert dafür. Du hast deinen Betrieb aufgegeben, du hast mal hier deine Familie zeitweise verlassen, du hast auch sonst das Ansehen bei der Bevölkerung war dir nicht mehr so wichtig. Du hast ja auch echt was dafür getan, dass du mir nachgefolgt bist. Super. Und hier kommt dann gleich sogar noch ein Auftrag. Also wenn du zu Jesus gehörst und wenn Jesus nicht nur ein theologisches Konstrukt im Kopf ist, dann gibt Jesus dir auch Aufgaben. Die sind ganz unterschiedlich. Wir lesen das zum Beispiel im 1. Korinther 12. Dann werden ganz verschiedene Begabungen genannt, die Gott gibt und die wir dann in der Gemeinde und für ihn einsetzen sollen. Und hier kommt eine spezielle Antwort für den Petrus. Da sagt er nämlich, und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass Jesus der Christus ist. Also hier ganz besondere Aufgabe nochmal für den Petrus. Übrigens, das gibt es bis heute auch noch. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, ihr fragt nach Rom, da residiert ja unter anderem der Papst und im Vatikan. Und wenn ihr dann zur Peterskirche kommt, dann seht ihr große Wappen. So Wappen, die seht ihr auch, wenn ihr Internet geht, könnt ihr auch Papst mal nachschauen, dann findet ihr die auch. Und das Wappen des Papstes ist so rot hinterlegt, zwei gekreuzte Schlüssel. Und diese beiden Schlüssel sollen genau das sein. Nämlich, was du aufschließt, ein Schlüssel, was du zuschließt, anderer Schlüssel. Zwei Schlüssel, das ist das Wappen des Papstes bis heute. Eines von denen, aber das ist das verbreitetste. Hier muss ich leider nur sagen, also wenn ich ihn mal persönlich treffe, muss ich ihn daran erinnern, da muss ich sagen, lieber Herr Papst oder lieber Franziskus oder wie er sonst angeredet werden will, müsste ich dann sagen, lieber Franziskus, ich glaube, dass du da einem Irrtum unterliegst, denn hier lese ich nichts von Franziskus. Oder lest ihr das da? Steht da, du, Franziskus, hast die Macht, das Himmelreich aufzuschließen und zuzuschließen? Nee, das sagt Jesus, du, Petrus. Und es gab nur einen Petrus in der Geschichte hier, nicht? Nämlich den. Und das hat Jesus ja schon lange erfüllt. Da steht ja auf den, dich will ich die Gemeinde aufbauen, genau das ja zu Pfingsten passiert. Wer hat die erste super Predigt gehalten, wo Tausende sich bekehrt haben? Wer hat die erste christliche Gemeinde der Welt geleitet? Petrus. Genau das, was Jesus ihm hier versprochen hat. Ich werde Gemeinde mit dir gründen. Aber zwischenzeitlich gibt es ja schon tausende von Gemeinden. Der Papst gründet die ja gar nicht, der Franziskus. Und der Papst hat auch gar nicht die Macht, hier Sünden zu vergeben oder sonst was, auch wenn er es meint. Ich meine, es ist ja schade irgendwie, nicht? Da kommen manche zu ihm und denken, sie bekommen Sündenvergebung. Dabei gibt es sie ja nur bei Jesus und nicht bei irgendeinem Menschen. Und das, glaube ich, dürfen wir hier nicht vergessen. Ja, das steht hier drin und ja, das hat Jesus gemacht. Wobei wir auch sehen müssen, auch der Petrus konnte nicht Sünden vergeben, wie er das gerade wollte. Ich glaube, das würde Gott auch nie machen, dass er irgendeinem Menschen wirklich die ganze Macht über Sündenvergebung zuspricht. Denn wir würden so schnell da in der Gefahr sein, korrupt zu werden, ehe wir uns versehen. Also ich wäre ja nicht mehr sicher für mich selbst. Also stelle ich mir mal vor, wir an der Bibelschule hätten jetzt mal so einen finanziellen Engpass. Und dann kommt da irgendeiner auf mich zu, Steuerhinterzieher, nicht, oder sonst was, und der sagt, Michael, bitte, bitte, Sündenvergebung. Und dann sage ich, ja gut, und was kriege ich dafür? Und dann bietet er mir an, 10 Euro. Ne, 10 Euro, ne, dafür gibt es keine Sündenvergebung. Ja, dann kannst du ruhig in der Hölle schmoren. Ne? Und am Ende, der hat jetzt richtig viele Steuern hinterzogen, bietet er mir an, 1 Million. Ich weiß nicht, ob ich dann auch noch sagen würde, keine Sündenvergebung. Ne? Vielleicht würde ich dann ja sagen, ach ja, der Thomas Georg, nicht, unser Geschäftsführer, der wartet auf das Geld. Nicht? Also, ja gut, dann okay, Sünden vergeben, kommen die Millionen und wir können mal lange weiterarbeiten. Also ich sage ja nicht, dass ich das mache, nicht, dass ihr das falsch versteht. Ne? Nicht, dass ihr hinterher zu mir kommt und sagt, also ich will auch gerne ein bisschen Sündenvergebung, wie viel Geld hast du anzubieten? Nein, ich will damit ja gerade sagen, Gott gibt die Macht über Sündenvergebung nicht aus den Händen, er behält das. Weil sonst als Menschen, dann würdest du deine Freunde, denen würdest du alle Sünden vergeben. Nicht? Alle meine Freunde, oh, ihr werdet vergeben. Und alle die, auf die du sauer bist, ne, also was weiß ich, vielleicht irgendein Lehrer, nicht? Der hat dir eine schlechte Note gegeben, ne, du bleibst bei deiner Sünde, bitte, bitte, ich gebe dir auch eine 1, okay, Sündenvergebung. Nee, so wären wir ja als Menschen. Und genau das will Jesus nicht. Und deshalb, wenn hier steht, was du binden wirst, was du lösen wirst, meint natürlich, was du binden und was du lösen wirst, im Einklang mit mir. Das ist ja so selbstverständlich wie nur irgendwas. Und das können wir heute auch tun. Wenn du jetzt einen Menschen hast, nicht der dir Geld anbietet, und er sagt, mir tut das wirklich leid und ich habe gemerkt, das ist total falsch und ich bereue meine Sünden und bitte Jesus, vergib du mir, dann darfst du hinterher zu der Person hingehen und kannst sagen, du hast deine Sünden bereut, du hast sie bekannt, du hast um Vergebung gebeten, Jesus vergibt dir. Das dürfen wir tun. Und dann dürfen wir diese Vergebung zusprechen einem Menschen. Aber wir können sie nicht erteilen. Sündenvergebung, wird in der Bibel ganz deutlich gesagt, ist immer nur die Sache Gottes, nie irgendeines Menschen. Und von daher, diese Zusage gilt für den Petrus, ja, ganz besonders, er gründet die erste Gemeinde, er ist Leiter der ersten Gemeinde, er hat noch diese Autorität von Jesus bekommen, also ein kleines bisschen können wir auch zusprechen, dass jemand Sündenvergebung bekommt, wenn er das tut, was Jesus von ihm verlangt, nicht wenn er das tut, was wir von ihm verlangen. Und jetzt könnten wir sagen, ist ja eine schöne Geschichte, nicht? Der Petrus, ha, richtige Antwort. Hoffentlich gibst du auch die richtige Antwort für Jesus. Die Geschichte ist aber aus meiner Sicht noch gar nicht ganz zu Ende. Nämlich, dann geht es direkt weiter im nächsten Vers, Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Da wandte Jesus sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, du Satan, denn du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern du denkst menschlich. Das war für den Petrus aber eine kalte Dusche, oder? Also nachdem Jesus ihm erstmal vor allen Jüngern so richtig gelobt hat, nicht, boah, super Petrus, genau das war's und ja, das will ich für dich sein. Und dann, kurze Zeit später, wir wissen nicht, wie lange später, aber es war kurze Zeit, steht hier, dann sagt Jesus, ich werde nach Jerusalem und ich werde leiden. Und jetzt meint der Petrus, er ist zwischenzeitlich schon zum Manager Jesu aufgestiegen. Und damit es Jesus nicht so peinlich ist, nimmt er Jesus beiseite. Nicht? Also er will ihm nicht vor allen Jüngern sagen, Jesus, du bist auf dem falschen Weg. Also nimmt er Jesus beiseite und sagt, Jesus, weißt du, jetzt muss ich dir mal erklären, wenn du jetzt stirbst, dann ist ja alles vorbei. Guck mal, du könntest ja noch 30 Jahre predigen, bleib doch einfach in Galiläa, dann stirbst du einfach nicht. Und das klingt ja menschlich erstmal genau richtig, oder? Also wenn ihr jetzt so einen gesegneten Prediger wie Jesus treffen würdet, gerade am Anfang seiner Karriere, 33 Jahre, ja, der könnte nach Durchschnitt, nicht, in Deutschland 70, 75 werden, der könnte ja noch 40 Jahre predigen. Wie viele Leute könnte der noch erbauen? Wie viele Menschen könnte er noch heilen? dass das menschliche Denken des Petrus gar nicht so falsch. Wir würden vielleicht ähnlich denken. Wenn wir sagen, warum muss er denn nach Jerusalem? Kann ja überall anders predigen. Wenn die in Jerusalem halt so sauer sind und ihn umbringen wollen, ja dann lass sie doch in Jerusalem, dann predige ich halt woanders. Hat Jesus ja jetzt schon 3 Jahre getan. Was er aber hierbei nicht begreift, ist, dass genau das ja der Plan Gottes für Jesus ist. Das hat er irgendwie jetzt nicht auf dem Schirm. Das versteht er nicht genau. Und deshalb sagt Jesus ihm ja auch, also sehr hart, also ich habe das noch nie einem Menschen gesagt, ich denke mir immer, nicht? Also hier hinter mich Satan. Also ich finde das ja auch nicht so ganz freundlich, muss ich ja sagen, nicht? Aber Jesus ist manchmal so direkt. Heute sind wir ja diplomatisch, also die meisten, ich zumindest, eher gewohnt, Sachen etwas freundlicher auszudrücken, netter auszudrücken und so, damit die Leute nicht gleich so böse werden. Aber bei Jesus ist das hier irgendwie nicht so. Vielleicht müsste man an der Rhetorikschule noch so, nicht? Also jetzt drückt das mal in positiven Botschaften aus und so. Nein, nein, da ist dann weiche von mir, Satan. Natürlich ist jetzt der Petrus nicht der Satan, das nicht. Sondern er meinte ja damit, dass so wie der Petrus argumentiert, diese Gedanken kommen nicht von Gott, sondern die kommen eigentlich vom Teufel. Obwohl sie sich fromm anhören. Und das ist wieder eine Herausforderung auch für uns, und zwar in zweierlei Hinsicht. Nämlich erstens, wenn du mal eine richtig tolle Zeit mit Jesus hast und du merkst, das geht bergauf und das geht immer besser und alles ist super und Gott segnet dich, dann denk daran, diese Zeit wird irgendwann mal zu Ende sein und häufig ist dann der Absturz umso herber. Dieser Absturz ist gar nicht böse von Jesus gemeint, sondern er lässt das zu, weil er genau weiß, dass, wie die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn wir zu stolz werden, zu sehr uns dann beginnen, was einzubilden auf das, was wir alles leisten können, dann ist ganz schnell, dass wir uns und anderen Schaden zufügen, dass wir diese enge Verbindung zu Jesus nicht mehr suchen. Und deshalb lässt Jesus das häufig zu, dass wir dann eben auch mal versagen, so wie der Petrus hier vollkommen daneben gegriffen hat. Das ist die eine Sache. Also denk daran, wenn du mal richtig tolle Zeiten mit Jesus hast, das bleibt nicht dabei, du musst dich gar nicht bemühen, das kommt ganz von selbst, es wird eine Krise kommen. Irgendein Problem. Das kann fromm sein, wie hier beim Petrus. Der hat gar nicht gemerkt, dass er da sündigt, und obwohl er sündigt. Und es kann sein, dass man manchmal ganz krass in irgendwelche Sünde reinfällt, die man eigentlich gar nicht will, wo man von vornherein sagt, das weiß ich doch, dass das falsch ist, und es trotzdem tut. Und dann solltest du nicht einfach sagen, oh, ist der Glaube vorbei und ich bin der Letzte von allem oder so, sondern dann nenn die Sünde, bereue sie, bitte um Vergebung und wieder zurück zu Jesus. Versucht die auch nicht fromm noch zu erklären, nicht, dass der Petrus jetzt anfängt zu diskutieren und sagt, hey Jesus, was sagst du denn jetzt? Du bist aber ziemlich unfreundlich, gerade hast du mir noch gesagt, Gott hat mir das geoffenbart und jetzt sagst du mir Teufel, also was ist denn das? Das macht er ja nicht, weil er weiß, am Ende hat Jesus natürlich recht. Und das sollten wir auch nicht tun, wenn wir Fehler machen, die hinterher noch zu rechtfertigen, ist kein wirklich guter Weg. Und der zweite Gedanke, der hier aber auch noch drin steht, ist nämlich, manchmal können wir als Christen dazu neigen, dass wir menschlich denken statt göttlich. Dass wir nur auf das schauen, welche Möglichkeiten wir haben oder wie wir uns vorstellen, wie das laufen sollte. Das kann so sein, du überlegst dir, wie kannst du deinem Nachbarn von Jesus Christus erzählen? Du überlegst dir, ja, am besten, ja, der ist jetzt so und so, das mache ich dann auf die und die Art Weise. Das kann schon gut sein. Also ich will ja schon, es ist ja schon gut, dass ihr euch Gedanken macht. Aber manchmal, dann kann es so sein, dass wir auf Gedanken kommen, die eigentlich gar nicht von Gott sind, sondern wo wir nur denken, ah, wir wollen ja niemanden auf die Füße treten, also sagen wir das und das und das nicht, aber vielleicht ist das gerade dran. Also nicht immer. Ich sage jetzt nicht, ihr müsst immer irgendwelche Leute schocken oder so, das nicht. Wir sollen ja bei der Bibel bleiben und so ist ja schon klar. Aber wir müssen darum ringen, dass Jesus uns dann führt, dass wir erkennen, was jetzt dran ist. Manche Menschen entscheiden zu sehr menschlich. Das kann sich sogar gut anhören, aber sie entscheiden zu menschlich. Ich nehme die und die Strategie für meine Lebensführung zum Beispiel oder für meine Partnerwahl oder für das, wie ich das Evangelium weitergebe oder sonst etwas. Aber sie sind zu wenig nahe bei Jesus, um dann immer wieder dran nachzufragen, ist das jetzt wirklich, was du willst? Denn rein menschlich gesehen klang für die meisten Leute das damals, ich gehe nach Jerusalem und lasse mich dann umbringen, ziemlich absurd. Und trotzdem war es der Wille Gottes. Übrigens, manchmal reagieren die Menschen heute auch so. Sie meinen, das wichtigste Ziel auf der Erde, selbst Christen denken, möglichst lange hier zu leben. Das ist ja genauso ähnlich, wie der Petrus hier gedacht hat. Da müsste eigentlich unser höchstes Ziel als Christen sein, möglichst erfüllt zu leben. Und zwar erfüllt von dem, was Jesus hier erreichen will. Und manchmal können 80 Jahre, die man verplempert, wertloser sein, als 40 Jahre, die angefüllt sind, mit Jesus nachfolgen und das tun, was er will. Also auch hier müssen wir sehen, dass wir nicht menschlich denken. Das klingt dann so gut, weil alle denken doch so in unserer Umgebung. Genauso gilt das natürlich für viele andere Sachen, mit dem, was dir in deinem Leben wichtig ist, wo du wirklich richtig viel Zeit investierst, wo vielleicht alle dir auf die Schulter klopfen und sagen, super toll, was du da machst, aber du nie damit über Jesus drüber gesprochen hast, ist das jetzt wirklich dran? Vielleicht verplemperst du deine Zeit oder deine Energie für Sachen, die jetzt nicht wirklich dran sind. Also das heißt natürlich, wenn du jetzt nach Hause kommst als Frau, heißt das nicht unbedingt, du musst jetzt sofort sagen, ich koche nicht mehr. Nicht? Öffnest deine Familie, heute Morgen aus der Predigt habe ich gelernt, nicht? Kochen ist Zeitverschwendung, also ab jetzt kein Kochen mehr. Ich meine, die Familie würde überleben, nicht? Das geht auch. Du kannst einfach Gemüse kaufen, jeden Tag direkt aus dem Kühlschrank Gemüse auf den Tisch und die bedienen sich alle und essen alle, geht auch, spart man Zeit, nicht? Abwaschen und so weiter und kochen und so. Also damit will ich damit nicht sagen, weil auch die Dinge des täglichen Lebens sind durchaus manchmal von Jesus gewollt. Wobei, wenn du jetzt sagst, Kochen ist mein Lebensinhalt, dann würde ich schon sagen, also ich glaube, das ist nicht ganz das, was Jesus will. Kochen ist wichtig und Gartenarbeit ist manchmal auch wichtig und Hausstreichen ist manchmal auch wichtig und Lernen für eine Prüfung ist manchmal auch wichtig. Aber ich hoffe, dass du am Ende nicht sagst, das ist mein Lebensinhalt. Dann könnte es mich genauso gehen, dass dir Jesus irgendwann mal sagt, nee, das ist total daneben. Also ich sage jetzt mal freundlich. Ne? Jesus sagt dann, Teufel, verschwinde. Also zumindest in dir, nicht? Also die falschen Gedanken dann so. Das heißt, das hat ja Konsequenzen. Wir sollen göttlich denken, nicht menschlich denken. Keine menschlichen Strategien entwickeln, die vielleicht von allen abgenickt werden, sondern danach fragen, was Jesus erreichen will in unserem Leben. Und manche Sachen sagt er da ja in seinem Wort, manches wird mir ganz individuell deutlich. Und dann braucht es den Mut, das auch zu tun, wenn ich weiß, es ist wirklich für Jesus, wenn es nicht dazu dient, dass ich irgendwie nochmal was Tolles machen will oder da Ansehen sammeln will oder sonst irgendwas, sondern wenn es wirklich für Jesus ist. Na, jetzt sind wir am Ende dieses Textes. Wir könnten auch gleich noch weitermachen, da kommen noch ein paar spannende Aussagen, aber ich lasse es einmal dabei. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen hineinversetzen können. Israel, nochmal 10 Grad wärmer, Norden, Israel, Syrien nicht weit, wo heute die Bomben fallen, nicht? Und Libanon auch nicht weit. Der Jordan entspringt, Jesus ist mit seinen Jüngern da unterwegs. Er kommt gerade von Caesarea Philippi, da hat er auch gepredigt. Und dann kommt diese Frage, was denken die Leute, wer ich bin? Also auch du musst dich irgendwann mal wissensmäßig damit auseinandersetzen, wer ist Jesus eigentlich? Denn wenn du das nicht weißt, wer Jesus ist, kannst du auch keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Und hier musst du dann gegeneinander abwägen. Ist er ein islamischer Prophet? Ist er ein jüdischer Wanderrabbiner? Ist er ein meditierender Yogi oder was? Und ich glaube, die beste Quelle finden wir in der Bibel, weil hier haben die Augenzeugen beschrieben, wer Jesus ist, die dabei waren. Hier hat Jesus selbst gesprochen, wer er ist und nicht irgendjemand anders. Das ist die beste Quelle, wo wir wissensmäßig erkennen können, wer Jesus ist. Die zweite wichtige Sache ist aber, dass du beantwortest, wer ist Jesus für dich? Und das was ganz Individuelles. Da hört kein Pastor zu und kein Nachbar oder sonst irgendwas. Da spielt er auch gar keine Rolle. Da kannst du ganz offen sein, aber sei ehrlich, gib nicht eine auswendig gelernte Antwort, sondern sag, wie es ehrlich ist und wenn du merkst, du kannst noch keine Antwort geben, dann sprech mit Jesus darüber, dass die Sache klar wird. Aber hier, bleib in deinem Leben nicht dabei stehen, dass du lediglich eine lehrmäßig okay, also Antwort gibst, die okay ist, sondern dass du eine Antwort gibst, wo du am Ende sagen kannst, Jesus ist mein Erretter, Jesus ist mein Chef, Jesus ist mein Erlöser, Jesus ist mein, was da jetzt alles dazukommt. Und hoffentlich ist das genau auch das, was Jesus in seinem Wort gesagt hat. Und wenn das passiert, aber ja der nächste Punkt, auf den ich eingegangen bin, dann wird Jesus dich auch gebrauchen. Sei offen dafür, dich von Jesus gebrauchen zu lassen. Der Petrus hat seinen Job bekommen, gründet die Gemeinde in Jerusalem, hat er gemacht. Also er wusste ja noch nicht, dass es in Jerusalem ist, aber das kommt dann noch. Dann danach stell dich darauf ein, Leben mit Jesus ist nicht nur immer schon halb im Himmel zu sein, sondern es wird irgendwann auch mal wieder eine Niederlage kommen. Und manchmal sogar eine, die sich fromm anhört, wie der Petrus, der ja ganz fromm denkt. Und dann sei darauf eingestellt. Bleib nicht liegen, komm zu Jesus zurück, bitte um Vergebung. Und als letzten Punkt habe ich ja gesagt, lerne immer mehr, nicht menschlich zu denken, nach menschlich-logischen Kriterien. Das kann manchmal sinnvoll sein. Manchmal sind Gottes Gedanken aber ganz andere als das, was mir jetzt unmittelbar logisch so erscheint und wichtig erscheint. Sondern bitte jeden Tag immer wieder darum, Gott, gib du mir Weisheit, dass ich jetzt erkenne, was von dir aus dran bin. Nicht, ich mache das, weil ich es immer so mache oder ich mache das, weil alles erwarten oder so, sondern ich will von dir aus erkennen, was heute dran ist. Ich will da bewusst meine Interessen zurückstellen. Ich will bewusst auch die Erwartung aller anderen etwas zurückstellen. Zurückstellen heißt nicht, die ganz über Bord werfen. Bestimmte Sachen müssen wir ja einfach tun, um zu überleben und das andere leben können und so weiter. Aber dass wir da die Prioritäten da setzen, dass wir dann danach fragen, hilfst du mir nicht, menschlich zu denken, sondern göttlich zu denken. Dass wir nicht den Fehler machen, wie der Petrus den hier gemacht hat. Und wenn das in der Vergangenheit so gelaufen ist, man kann das immer verändern, egal wie alt man ist. Das kann man verändern mit 10 Jahren und das kann man verändern mit 80 Jahren, wenn es dran ist. Wenn es dran ist, Gott eine Antwort zu geben, sollte man nicht sagen, ich bin zu jung oder ich bin zu alt, denn solange wir noch leben hier auf der Erde, haben wir die Chance, unsere Position zu Jesus neu zu definieren, neu zu bestimmen, und das ist entscheidend wichtig, wenn wir das bisher nicht gut genug oder gründlich genug getan haben. Ja, mit diesen Erklärungen bin ich jetzt erstmal ans Ende gekommen und ich bete gerne noch mit euch, darum, dass Gott dann das, was ich gesagt habe, auch gebraucht. Denn darum geht es ja. Es geht ja darum, dass ihr was mitnehmen könnt und dass ihr dann daraus die nötigen Konsequenzen für euer Leben ziehen könnt. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und ich bete gerade mit euch. Herr Jesus Christus, ich bin immer wieder begeistert davon, wenn ich von dir in der Bibel lese. Also von diesen Berichten lese, wo die Jünger mit dir gewesen waren, wo du sprichst, wo du den Leuten was erklärst. Und ich wäre selbst gerne mit dabei gewesen. Ich hätte auch noch einige Fragen zu stellen, die irgendwie die Jünger nicht gestellt haben.